Pieper. Alles möglich, je nachdem, bei mir kommt mir eigentlich nichts vor als Pieper. Und ich habe da drin eben einen Aufsatz nochmal zu dieser Frage, warum anständig sein, why to be moral, warum moralisch sein, und wo ich eben meine zeigen zu können, dass das eigentlich Unfug ist, und das versteht sich von selber und ist eigentlich der Ort der Gotteserfahrung. Weil ich kann die Frage nicht beantworten, warum soll ich anständig sein? Denn die entweder muss ich mich wiederholen, oder ich werde nur noch, mit Kant gesprochen, legal. Kant nennt legal einen Menschen und ein Handeln, wo ich das Richtige tue, aber nicht, weil es richtig ist, sondern weil ich sonst Ärger kriege. Oder weil ich Belohnung bekomme, wenn ich es tue oder so ähnlich. Also ich handle dann äußerlich wie moralisch, aber ich tue es nicht aus moralischen Gründen, sondern ich tue es aus Eigennutz. Und das nennt er legal. Und wenn mich jemand fragt, warum anständig sein, bringt er mich in das Dilemma, dass ich entweder mich wiederholen muss und muss sagen, ja, weil das anständig ist, oder ich muss anfangen, legal zu argumentieren. Ich sage, sonst kommst du in die Hölle oder die Leute mögen dich nicht oder wie auch immer. Und damit bin ich schon aus der Moral raus. Nicht, sondern das bleibe ich wirklich nur, wenn ich das aus sich selbst verständlich mache, behaupte. Und dann kann man auch nicht sagen, weil Gott das befohlen hat oder so, sondern erstmal muss ich es für sich entwickeln und dann kann ich darüber nachdenken. Dann heißt meine nächste Frage eben, das ist das, was ich auch in dem Kapitel mache, da in Gott ergriffen, mit welcher Theorie kann ich das Gewissen erklären, ohne es wegzuerklären? Und für eine reine evolutionäre Erklärung, die sagt, das nützt der Erhaltung der Art oder so ähnlich, dann soll mir mal einer klar machen, warum ich die Gewissensentscheidung des anderen zu respektieren habe. Deswegen gab es ja auch ein leninistisch-marxistischen Wörterbuch der Philosophie keinen Artikel Gewissensfreiheit. Das hat ja gar keinen Sinn. Auch wenn ich es auf Erziehung zurückführe, warum soll ich nicht ein bisschen weiter erziehen? Also das wird da einfach nicht sichtbar, wenn ich es nicht woanders festmache, dass es aus sich heraus sich selbst erklärt. Das müsst ihr immer. Und das ist dann nochmal versucht darzulegen. Deswegen hatte ich das beim letzten Mal angesprochen. Und das müsste an sich in der Bibliothek da sein. Ich kann es ja einfach mal, wenn es sich mal rumgehen, ich will es hinterher wiederkriegen. Aber das hat ja klar, dass Sie da gucken. Und da bei demselben Verlag sind eben auch die anderen Bände schon erschienen von denselben Herausgebern. Und kommt jetzt im nächsten Frühjahr noch der Band vom letzten Jahr. Der hat nämlich noch gefehlt. Dieser Band ist schon, war die Tagung von vor 2 Jahren. Das ist nur so lange liegen geblieben, weil da irgendwer nicht abgeliefert hat, wie das so ist bei Sammelwerken. Und das immer passiert, wenn man die pünktlichen Leute bestraft. So, ist jetzt so weit, dann fangen wir jetzt also richtig an. Das letzte Mal in diesem Jahr. Wo ist es geblieben? Ja, das und wieder als erstes die Frage, möchte jemand noch etwas nachtragen, ergänzen, einwenden, aufnehmen vom letzten Mal? Dann setze ich jetzt ein mit dem, was ich eigentlich beim letzten Mal schon machen wollte. Wir haben dann über anderes diskutiert, nämlich die Verteidigung der transzendentalen Theologie bei Karl Rahner. Das ist etwas, was immer umstritten ist und wo man sagt, da kommt ja das Konkrete zu kurz und die Glaubensdimension, also hat er sich immer verteidigen müssen. Und in einer der ersten Festschriften, ich weiß, vielleicht war es sogar überhaupt die allererste, für ihn, da hat man mir damals als Thema gestellt, ich sollte etwas machen über die transzendentale Erfahrung und geschichtliche Begegnung. Und das liegt da eigentlich zugrunde zu dem, was ich da heute sagen will. Ausführlich kann man das nachlesen in Christentum außerhalb, innerhalb und außerhalb der Kirche, in der Reihe dieser Questionis Disputatae, die auch Rahner begründet hat, mit anderem von dem Kollegen Klinger in Würzburg herausgegeben damals. Und da ist ja schon die Frage, was soll das eigentlich heißen? Transzendentale Erfahrung, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ich erläutere also zuerst, oder ist das allen klar, die Begriffe transzendental und kategorial von Pater Rahner. Ich hatte es schon mal angesprochen, aber ich glaube, wir müssen es nochmal deutlich machen. Fangen wir an mit dem Wort kategorial, weil das ist einfach. Kategorien heißt auf den Kopf zusagen. Das gehört in die Gerichtssprache. Und bezeichnet also das Konkrete, das, was sich festlegen kann, was sich beschreiben lässt, die äußeren Fakten, die in irgendeiner Weise gegeben werden. Das nennt Rahner kategorial, andere würden sagen eben konkret. oder so, oder einzelhaft oder wie immer. Das Wort transzendental hat in der Philosophiegeschichte zwei Bedeutungen. Ich fange mit der älteren an. Wörtlich heißt transzendental von transzendere, übersteigen. Trans heißt jenseits, nicht? Und zendere, das ist Skala, nicht? Skandere, also schreiten, steigen. Das ist das, was anderes überschreitet. Und das wird in der Antike gebraucht für bestimmte Prädikate der seienden Dinge. Also wir teilen erstmal ein, Kategorie heißt dann philosophisch die Schublade, in der man so Stammbegriffe tut. Die Haupteinteilung bei den Kategorien ist Substanz. Im Deutschen könnte man vielleicht sagen Bestand oder in sich Stehendes. Und das andere heißt Akzidenz, das heißt wörtlich das Zufallende. Ich schlage vor, das im Deutschen wiederzugeben mit Wie-Sein oder mit Zustand. Und da gibt es dann mehrere Akzidenzien. Das Wo, das Wann und dergleichen, das sind also Eigenschaften, die dazukommen. Der Tisch ist eben eine Substanz, seine Form, seine Farbe, das sind Akzidenzien. Und jetzt gibt es außer diesen Substanz und den Akzidenzien noch Grundeigenschaften alles Seienden, die über diese Grenzen hinwegspringen, über die Kategorien, deswegen heißen die Transzendentalien. Und die gelten von allem, was ist. Und ich nenne sie gleich, damit Sie es sehen werden. Das erste Transzendentale, also Deutsch müsste man sagen, überstieglich heißt das dann. Transzendental heißt überstieglich. Es übersteigt die Schranken und Grenzen auch der Individuen. Die erste Form des Transzendentalen ist das Unum. Alles, was ist, ist eins. Und zwar natürlich auf sehr verschiedene Weise eins. Also jeder von uns ist ja ein Eins, aber wir bestehen ja schon aus Leib und Seele und haben verschiedene Organe und alles Mögliche. Wir sind schon eine sehr reiche Eins. Aber zugleich sind wir jetzt, also ist jeder von uns ein Eins. Dann ist jetzt diese Veranstaltung hier ein Eins. Besteht eben aus Ihnen, aus mir, aus den Tischenstühlen und aus dem, was da im Vorlesungsverzeichnis steht und all dem, was man also dazu zählt. Die Hochschule selber ist ein Eins, der Staat ist ein Eins, die Menschheit ist ein Eins. Also alles, was ist, ist irgendwie ein Eines. Wie auch immer. Das war die erste Bestimmung. Die zweite Bestimmung hat geheißen Omne ens est verum. Das würde wörtlich übersetzt heißen wieder alles ist wahr. Was soll das jetzt heißen? Gemeint ist, alles ist erkennbar und erkannt. Das richtet sich gegen Leute, die sagen, die Welt ist im Letzten dunkel und chaotisch und völlig widersprüchlich und das kann man überhaupt nicht durchschauen und das geht nicht. Sagt eben die klassische Metaphysik, sagt alles, was ist, ist in irgendeiner Form erkennbar und erkannt. Erkannt vom Schöpfer, sagt dann die christliche Philosophie, und erkennbar durch die Vernunft des Menschen. Sodass die Dinge zwischen dem schaffenden Verstand und dem erkennenden Verstand so in der Mitte liegen. Omne ens est verum heißt da der Satz. Nicht? Das ist auch etwas, was von allem zukommt. Alles ist in irgendeiner Form erkennbar. Wie auch immer. Wird da behauptet. Gegen Leute, die sagen, nein, so ist es nicht. Dann, das dritte ist dann omne ens est bonum. Alles, was ist, ist gewollt und wollbar. Das ist gemeint mit gut und das ist ja die Weise, wie die Griechen denken. Die reden nicht vom Gesolltsein, sondern die reden vom Gewolltsein. Aristoteles sagt, gut ist, was alle wollen. Das ist seine Bestimmung und wir haben auch über die Ethik schon gesprochen, wiederholt die griechische Ethik, die eben keine Sollensethik ist, wie die Bibel oder Kant, sondern eine Wollensethik. Was will ich eigentlich? Und da gibt es ein Urwollen in mir, ein richtiges, ein gutes Naturstreben irgendwohin. Und wenn ich diesem Naturstreben zustimme, Naturstreben so, wenn ich diesem dem zustimme, dann wird es ein bewusstes Wollen. Aber es ist eben ein Wollen aufgrund dieser Ausgerichtetheit, das ist dort gegeben. Und alles, was, und dann sagt die klassische Ethik, überleg dir, was du eigentlich willst. Während eben die biblische Ethik und der Kant sagt, überlege nicht, was du eigentlich willst, sondern überlege, was du sollst. Das ist eine andere Einteilung, die dann auftritt. Hier geht es nur um die Spannung von Vernunft und Leidenschaft, haben wir ja gesagt, in dieser Weise. Also omne ens est bonum. Und dann gibt es eine lange Diskussion, gibt es auch den Satz omne ens est pulchrum. Alles Seiende ist schön. einer meiner Lehrer hier im Haus, nämlich der Pater Lotz, Johann Baptist Lotz, der hat das vertreten in seiner Ästhetik, dass er sagt, alles Seiende ist schön grundsätzlich. Ich habe das nicht geteilt, seine Auffassung, weil ich behaupte, dass das Wort schön selber schon eine, wie soll ich sagen, Exzellenzvokabel ist. Also das Gute, wenn ich das Gute verstehe als das Gewollte, dann kann ich etwas mehr wollen oder weniger wollen, wichtiger wollen oder nur zum Teil wollen oder so. Aber schön ist für mich ein Wort, das jetzt nicht bloß sagt, es ist irgendwie, wie ist die Definition für Schönheit? Von Thomas heißt die Definition, pulchra sunt quae visa placent. Schön ist das, was im Anschauen gefällt. Sagt er, wenn ich das natürlich so stehen lasse, dann kann ich sagen, gut, vielleicht irgendwem gefällt vielleicht wirklich alles oder nichts, das nicht irgendwem gefällt, dann könnte man sagen, omne ens est pulchrum. Wenn ich aber die Definition von dem Lehrer von Thomas übernehme, von Albertus Magnus, der sagt, das Schöne ist splendor veri, der Aufglanz des Wahren, dann finde ich, ist das, und das gefällt mir besser, dann ist das schon eine Exzellenzvokabel, wie ich so gesagt habe. Das heißt, da kann ich nicht sagen, irgendwas kann einem an allem irgendwie gefallen, sondern sage ich eben Dinge, die sind normal und Dinge, die eben im Splendor veri sind, das gilt eben nicht von jedem. Und deswegen bin ich nicht so dafür, das Pulchrum auch dazu zu zählen, aber andere tun es. Deswegen wollte ich nur sagen, das ist also ein Begriff von Transzendentalien, aus der Tradition schon in der Antike und im Mittelalter. Und dann kommt eben mit Kant ein neuer Begriff von Transzendental. Kant sagt, er nennt Transzendental, was zu tun hat mit den subjektiven Möglichkeitsbedingungen von etwas. Man kann es also so ausdrücken, die transzendentale Frage heißt, was muss ich denken, wenn ich denken will, was ich denken will? Ich gebe ein Beispiel. Ja, also transzendental nenne ich ein Denken, wo ich mich frage, was muss ich denken, wenn ich was Bestimmtes denken will. Beispiel, was muss ich denken, wenn ich Farbe denke? Können Sie mal überlegen. Also ich behaupte, als erstes muss man Ausgedehntheit denken. Eine unausgedehnte Farbe haben Sie noch nie gesehen. Denn was wir Punkt nennen, sind ja auch nochmal kleine Flächen. Nicht? Wenn ich einen Punkt male, ist es schon kein Punkt mehr, sondern eine Fläche. Also Ausgedehntheit muss ich denken, aber das ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass ich Augen denken muss. Mit den Ohren sehe ich keine Farben. Ne? Also dass das subjektive Moment hineinkommt und diese Art auf die Bedingungen der nicht schon der Wirklichkeit erst, sondern schon der Möglichkeit von etwas, diese Frage zu stellen, das war diese neue Idee vom Kant. Er hat das selber kopernikanische Wende genannt, denn das Problem war, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich, wenn ich in die Welt gucke, die Welt wirklich so aussieht, wie ich sie angucke. Wie kann ich ein Urteil nochmal darauf überprüfen, ob es wirklich mit der Wirklichkeit übereinstimmt? Wie soll ich denn zu der Wirklichkeit kommen? Und dann hat er diese große Idee gehabt und hat gesagt, unser Verstand entwickelt die Kategorien und ordnet die Eindrücke, die aus der Welt so auf mich kommen, werden von dort her strukturiert. Also meine Weise des Erkennens bestimmt, was ich erkenne. Das hat natürlich die Leute, die es jetzt mit der Objektivität zu tun haben, hat das aufgeregt. Deswegen kam für die scholastische Philosophie der Kant natürlich nur als Gegner in Frage. Der kam überhaupt nicht vor, sondern das hat man gesagt, das ist halt ein protestantischer Philosoph, den können wir Katholen sowieso schon nicht brauchen. Und dann ist er außerdem so schrecklich subjektiv, weil alles auf das Subjekt zurückgeht. Und sagt, ich muss doch erstmal die Objektivität haben und die erkennen. Die Frage ist, wie soll ich die erkennen? Ne? Das ist also der zweite Begriff von Transzendental, diese Fragestellung, was muss ich denken, wenn ich denken will, um was ich denken will. Und dass das immer schon mit einer Rolle spielt, das heißt, dieses Gewicht auf dem Subjekt, das hier liegt. Beide haben es aber so mit dem Übersteigen zu tun. Und jetzt ist die Frage, gibt es überhaupt einen Sinn zu sagen, transzendentale Erfahrung? Denn Erfahrung, was heißt Erfahrung? Erfahrung ist auch wieder ein schwieriger Begriff. Also es gibt eine ganze Reihe Leute, die nennen Erfahrung das Ergebnis von Widerfahrnissen. Kant macht das auch so. Also wenn ich mehrere Experimente mache, dann hat sich hinterher die Erfahrung herausgestellt, die Steine fallen alle auf die Erde und nicht nach oben. dann kann ich sagen, das ist meine Erfahrung. Also Erfahrung ist hier das Resultat von Erlebnissen oder Beobachtungen oder wie Sie es nennen wollen. Ich gehöre zu den Leuten, die lieber den Erfahrungsbegriff benutzen für das Geschehen des Erfahrens selber. Also dass ich nicht Erfahrung nenne, das Ergebnis von Erlebnissen oder Begebnissen, sondern dass ich, mein Vorgänger Pater Ogelmann hat das so definiert, er hat gesagt, Erfahrung heißt unmittelbar hinnehmender Realbezug. Unmittelbar hinnehmender Realbezug. Gucken wir uns mal die Begriffe an. Unmittelbar heißt, es begegnet mir unmittelbar. Wir können ja auch sagen, ich habe erfahren, dass die und die geheiratet haben oder dass der oder jene gestorben ist. Da sagen wir auch, das habe ich erfahren. Das ist aber hier nicht gemeint. Sondern dieser philosophische Erfahrungsbegriff sagt, das meint hier das Wort unmittelbar, mir selber begegnet unvermittelt, direkt begegnet mir die Wirklichkeit oder sagen wir die Realität oder wie auch immer. Und die kann mir auf zwei Weisen begegnen. Entweder bin ich aktiv dabei, dann schiebe ich das andere herum. Zum Beispiel einen Tisch, den schiebe ich, oder ein Papier beschreibe ich, oder wie auch immer. Oder ich falte es. Oder dass die Wirklichkeit wirkt auf mich ein. Licht fällt mir ins Auge, Schallwellen machen mich hören von etwas. Und insofern hinnehmender Realbezug, also nicht aktiver Realbezug, weil es nicht darum geht, was ich da tue, sondern das, was mir widerfährt, aber hinnehmend. Nicht? Also es widerfährt mir. Realbezug ist das Letzte. Das heißt, Erfahrung nenne ich nicht eine innere Einsicht, wie zum Beispiel, dass der Satz vom Nicht-Widerspruchssatz gilt und man sonst gar nicht reden kann. Sondern gemeint ist, dass eine Wirklichkeit, eine Realität mich trifft. Deswegen steckt der Begriff da drin. Also Erfahrung ist unmittelbar hinnehmender Realbezug. Wenn ich das so fasse, dann bitte.
Und dann erst kann ein Bewusstsein oder eine Reflexion beginnen, wenn die Erfahrung gemacht ist. Aber das
so ist es. Ja, da kommt jetzt, das nehmen wir doch gleich noch dazu für die Erfahrung, weil wir das sowieso brauchen, dann hinterher. Also wenn ich sage, Erfahrung ist erstmal, mich trifft etwas. Hier ist das Subjekt, ne? Und das wird jetzt getroffen, dann hat das zunächst mal tatsächlich, trifft mich das einfach und Reflexion taucht hier noch nicht auf, sondern Reflexion ist, dass ich mir danach oder hinterher sage, aha, was ist denn da passiert und kann darüber noch nachdenken. Das ist die Reflexio directa, haben die Alten gesagt, also eine Reflexion, das heißt Rückbeugung. Ich beuge mich nochmal zurück auf dieses Geschehen und richte mich direkt darauf, Reflexio directa. Was es aber von vornherein schon gibt, sagen die Alten, das ist die Reflexio concomitans. Das heißt, die können gar keine Erfahrung machen, ohne dass sie dabei schon reflektieren. Das nennt Heidegger das Hermeneutische oder Als. Sie können keine Erfahrung machen, ohne dass ihnen das, was ihnen begegnet, als etwas begegnet, als neu, als fremd, als interessant, als langweilig, als bedrohlich, als verlockend, was weiß ich. Also sie tun immer schon ein Als dazu, das nicht unmittelbar vom Gegenstand her allein ernötigt wird, sondern das tut schon das Subjekt tut das dazu. Das heißt, sie merken hier, Erfahren ist nicht passiv, sondern wir sind wieder bei meinem geliebten Medium. Ich bin nicht, erfahren heißt nicht, ich bin ein Blatt Papier und da fällt ein Lichtstrahl drauf. Sondern ich begegne einer Wirklichkeit und diese wird immer schon von meiner Prägung, von meiner Art bestimmt. Und das sieht man ja zum Beispiel, wenn mir einer aufs Auge haut, sehe ich Sterne, wenn ich einer aufs Ohr haut, brummt's nicht. Also es wird einfach unterschiedlich reagiert schon auf was. Die einen Wellenlängen haben wir als Temperatur, nehmen wir die wahr, andere Wellenlängen nehmen wir als Farbe wahr, andere Wellenlängen als Töne, nicht? Je nachdem. Das heißt, wir selber sind da schon beteiligt mit daran. Deswegen ist Erfahren keine passive Sache, sondern ist immer schon eine mediale Sache. Mir stößt was zu, das ist wahr, aber ich bin nicht einfach passiv, sondern ich nehme das an, ich nehme es auf und das bestimmt schon mit, als was mir etwas oder jemand begegnet. So ist uns ja. Man trifft einen Menschen und der hat einen Namen und der hieß so wie einer, der mich schon in der ersten Schulklasse immer geärgert hat. Nicht? Dann ist der mir erstmal nicht sympathisch, auch wenn es ein netter Mensch ist. Nicht? Also all so diese Dinge, die da hineingehören dann auf der Stufe. Und dieses Als, das nenne ich jetzt im philosophischen Glauben ein Glaubensvollzug. Also ich definiere Glaube als Philosoph als Gesamtauslegung, als Gesamtinterpretation von Fakten. Wir begegnen Fakten, also Worte, Taten eines anderen Menschen und ich lese sie schon immer als, sagen die Franzosen, Lektüre, Lesart. Ich lese sie immer schon als ein Angebot von Freundlichkeit oder von Versuch, mich da reinzulegen oder was weiß ich, wie immer. Meine Lesart ist schon ein Stück meine Sache. Mir begegnet der Text, aber die Lesart vom Text, das ist schon meine. Nicht? Das steckt in der Erfahrung mit drin. Also so haben wir in aller Kürze so eine knappe Philosophie der Erfahrung hier gemacht. Nicht? Also es trifft, ich bin das Objekt, nicht das Subjekt in dem Sinn, oder Subjekt im wörtlichen Sinn, nämlich ihm unterworfen. Von Subjekt zu unterwerfen kommt Subjekt. Nicht? Kommt also hier etwas auf mich zu und bestimmt mich, aber ich lasse mich davon bestimmen und schon immer in meiner Prägung. Mit dem, was ich an Erfahrungen gemacht habe, was ich an Voraussetzungen habe und all das geht damit ein, sodass, wie ich immer sage, sich niemals einfach Herr Müller und Herr Meier unterhalten, sondern immer Müllers Meier mit Meiers Müller. Nicht? Das sind immer deswegen, und schreibt mir auch von den Briefen ihr Splett, nicht? Das ist nicht der Ganze, sondern das ist eben in der Richtung jetzt dahin, nicht? Dass man das mitsieht. Und das ist erstmal, weil ich diese begleitende Reflexion schon habe, also wie die das nannten, die Scholastiker, Reflexio concomitans, kann ich dann hinterher über diese begleitende Reflexion nachdenken. Eines der schönsten Texte dazu ist die Geschichte von den Emmaus-Jüngern im Lukas-Evangelium. Nicht? Die sagen hinterher, brannte nicht unser Herz. Das heißt, die müssen den Temperaturunterschied ja schon vorher gemerkt haben. Aber die waren so gefesselt und abgelenkt, dass die da erstmal gar nicht dran gedacht haben. Das ist denen erst hinterher klar geworden. So dass der Klaus Hemmeler gesagt hat, dem Menschen begegnet das Heilige nicht, ihm begegnet, dass es ihm begegnet ist. Das ist immer ein Danach. Und jetzt kommt es darauf an, wie man darauf reagiert. Es gibt Leute, die sagen, was ist das für eine Schweinerei, kommen Sie ganz schon wieder weg. Wo ich ja gesagt habe, heute, so wie wir sind in der Regel, wenn wir die Emmaus-Jünger gewesen wären, wir hätten in Emmaus sofort eine Tagung über die Gottesferne angefangen. Denn kaum ist er da, war er schon wieder weg, nicht? Während die gehen mit Begeisterung nach Jerusalem zurück und sagen, er lebt und er ist da und im Reden von ihm ist er mit dabei oder so. Eine andere Sorte. Dass man sagt, das beziehe ich da schon mit ein. Das wäre dann diese Reflexio directa im Rückgriff auf die Reflexio concomitans. Denn wenn ich das da vorher nicht schon irgendwie hatte, kann ich es ja hinterher nicht mehr haben. Aber sie hatten noch.
Ja, zu der kann man gar nicht so weit gut folgen. Das ist sehr gut ausgeführt, aber dieser Begriff mit dem Real, meinen Sie, also das ist ja immer die Debatte, jetzt kann ich auch etwas Geistiges, diese Reflexion irgendwie verfasst auch schon als real nehmen. Sie meinen in der ersten, was mir zunächst begegnet, dass es mir gegenübersteht.
Also darum etwas, geht es, dass es...
Das muss ja nicht nur was Materielles sein.
So ist es. Aber auch das Geistige kann mir ja... auch das tatsächlich ist... Vielen Dank, ich meine also mit Äußerem oder mir entgegenstehen jetzt nicht bloß Materielles, das tut der Materialismus, sondern ich sage, das kann auch was Geistiges sein. Wichtig ist, dass es also nicht von mir aus eine innere Folgerung ist oder ein Schluss oder ein Einfall, das soll hier ausgeschlossen werden. Diese Einfälle nennt man normalerweise nicht Erfahrung, solche geistigen Aprioris, wie zum Beispiel, dass eben das Ganze größer ist als ein Teil oder so ähnlich. Das ist mir auch unmittelbar nah, aber um das zu unterscheiden von dem, was wir so Erfahrung nennen, das heißt, dass hier eine Wirklichkeit auf mich zukommt und nicht ich meine eigene Struktur erkenne oder so. Deswegen die Formulierung, man muss sie nicht teilen, aber das war der Grund, warum also Pater Ogelmann das reingetan hat und ich finde das auch ganz brauchbar. Man kann natürlich auch sagen, das ist jetzt gleich der nächste Schritt, auf den ich komme, dass man sagen kann, ich kann ja auch Erfahrung mit mir machen, denn was erfahre ich denn jetzt konkret? Das geht ja hier schon in der Phänomenologie los. Also zum Beispiel, Sie hören eine Melodie. Dann erfahren Sie, jetzt kann man sagen, kommt drauf an, was kann man sagen? Man kann sagen, ich habe jetzt erstmal nur entsprechende Wellenlängen vernommen. Aber wenn das jetzt zum Beispiel dieses berühmte Lied da Greensleeves ist oder so, dann habe ich ja jetzt nicht bloß irgendwelche Erschütterungen da gehört, sondern ich höre zugleich dieses Lied, das mir was sagt, und dann habe ich nicht bloß das Lied, sondern habe zugleich eigentlich die ganze elisabethanische Zeit mit drin dabei, wenn ich das ein bisschen kenne. So wie wenn ich also eine japanische Teetasse in der Hand habe und ich weiß was über die Teezeremonie oder so, dann kommt das einfach mit dazu. Das heißt, was erfahre ich denn, wenn ich erfahre? Wo hört das auf? Ich kann also zunächst mal den einzelnen Sinneseindruck nennen. Dann gibt es schon, das gibt es schon im Tier, die nannten das den Sensus communis im Mittelalter, dass die verschiedenen Sinneseindrücke, die der Hund zum Beispiel macht vom Herrchen, also wie der aussieht und wie er riecht und was er da gerade macht und sich bewegt, das bringt aber schon das Tier diese verschiedenen Sinneseindrücke, die der hat durch die Nase und durch die Augen und durch die Ohren, bringen die schon zusammen zu einer Gestalt. Deswegen heißt das Sensus communis. Das führt das schon mal zusammen und dann sehe ich eben die Gestalt, das ist das Herrchen. Sodass der also ja dann nicht bloß meinen Geruch oder meine Bewegung erfährt, sondern der erfährt mich. Und so kann man das ja also aufstocken, was noch da ist, beim Menschen erst recht. Wer zum Beispiel ein Mensch, wenn der das erste Mal einen Freund gewinnt, dann hat er zugleich, erfährt er, was Freundschaft ist. Also er bleibt nicht bloß stehen bei dem, ich habe jetzt diesen Menschen kennengelernt und der ist nett zu mir, sondern ich habe zugleich auch erfahren, Freundschaft. Wenn ich verraten werde, erfahre ich, was Verrat heißt oder so. Also dieses allgemeinere was da aber auch zunächst mal eine Erfahrung ist auf der Stufe. Sie sehen also, wie gestuft das sein kann mit der Erfahrung. Wie bei unseren Begriffen. Ich kann sagen, das ist der Hund Waldi, ich kann sagen, das ist ein Dackel, ich kann sagen, das ist ein Hund, ich kann sagen, das ist ein Lebewesen, ich kann sagen, das ist ein Geschöpf Gottes und kann das also entsprechend aufladen. Und jeweils habe ich eine Erfahrung höheren Ranges oder höheren Grades gemacht. Auch das gehört zum Begriff Erfahrung, wenn man ihn so denkt, wie ich es jetzt hier vorschlagen will. Und dann haben wir nur einen Schritt noch zu tun, dass man jetzt noch sagen kann, ich mache eine Erfahrung mit meiner Erfahrung. Darüber kann ich nämlich auch nochmal nachdenken, dass ich überhaupt eine solche Erfahrung gemacht habe. Was bedeutet das? Was heißt das für mich? Wie verändert mich das? Denn natürlich bin ich nach einer Erfahrung nicht mehr einfach der gleiche wie vorher, derselbe, aber nicht der gleiche. Weil ja, ich dadurch also neue Perspektiven gewonnen habe, neue Möglichkeiten des Alls oder so ähnlich und begegne ab jetzt dem nächsten Menschen anders, als wenn ich diese erste Erfahrung nicht gemacht hätte. Ist klar, nicht? Also dass man sieht, wie sich das also so häuft, das wäre also Erfahrung. Und jetzt könnte man in einem ersten Sinn sagen, transzendentale Erfahrung nenne ich genau die Erfahrung, die ich mit der Erfahrung mache. Also ich kann über die Erfahrung einfach nachdenken, aber ich kann auch es als eine Erfahrung bedenken, die ich da jetzt gemacht habe, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Und in diesem Sinn stammt tatsächlich der Ausdruck transzendentale Erfahrung von Husserl. Der hat das in seinen französischen Vorlesungen, über das Ego Cogito, hat er das so gesagt, sagte, dass hier eben eine neue Sphäre sich auftut und die nennt er die Sphäre einer transzendentalen Erfahrung. Ich mache also nicht bloß eine Einzelerfahrung von diesem oder jenem, sondern ich mache die Erfahrung, dass es eine neue Erfahrungsweise gibt. Zum Beispiel, wenn jemand, der taub war und man gibt ihm das Gehör, oder jemand, der blind war und man kann ihn operieren und er sieht auf einmal, nicht? Dann sieht er nicht bloß die Farben, sondern er macht auch mal die Erfahrung, dass es überhaupt hier eine ganze neue Welt nochmal gibt, die ihm vorher völlig verschlossen war. Ja?
Das mit dem Hund sagt ja, dass das ganz klar die Erfahrung mit dem Herrchen macht ja Muster, Reaktionsmuster.
So ist es.
Jetzt beim materialistischen Menschen, zu dem man ja erstmal gehört, da scheint ja auch das Problem dann zu sein, dass das Muster, das er bekommt durch Erfahrungen, dass das dann seine nächsten Erfahrungen eben bestimmt.
So ist es.
Weil er eine Vorstellung hat.
Genau so.
Und dadurch nimmt er ja zum Teil das Leben gar nicht mehr wahr, wie es vielleicht wirklich
war. So ist es, ja.
Er ist ja schlechter im Wahrnehmen als vielleicht das erste Mal. Weil er merkt gar nicht, dass er mit der Vorstellung diese Erfahrung, ich meine, das ist ja in der Sprache drin,
Genauso.
Die Erfahrung habe ich schon gemacht,
ja.
Der hört dann nicht mehr zu.
So ist es.
Also, und dann da haben wir im Alltag ungeheure Probleme. Deshalb ist ja, der Hund hat jetzt mit seinem Reaktionsmuster den Vorteil, dass er doch bei gesunden Hunden kann man das feststellen, nach einer bestimmten Trennung vom Herrchen hat er immer dieselbe Freude.
So ist es.
Ist aber bei den Menschen
nicht so, ja, ja.
Ja,
ja.
Ja, ist
nicht ist schon wahr, ja.
Und da scheint unser Alltagsproblem
ja,
zu sein.
Ja.
Ich habe schon Erfahrungen. Also es ist alles auf der Habenseite und nicht, wie Sie jetzt ja. das beschreiben, der spirituelle.
So ist es, so ist es. Dem muss man eigentlich, das ist genau das Problem beim Menschen, eben das, weil wir einerseits diese Chancen haben, mehr hier drin zu sehen und zu tun, sind wir zugleich eben auch gefährdet, dass es dann eben ganz, wie Sie beschrieben haben, verfälscht. Und das ist einer der Gründe, warum die Menschen Tiere sein wollen. Wir haben das ja schon wiederholt gesagt, dass man das in den Mythen und Märchen und in den Träumen, die Tiefenpsychologie erklärt uns das auch nochmal auf ihre Weise, also dass wir zwei Sehnsüchte haben, entweder wie Gott zu sein oder wie das Tier. Weil es in jedem Fall dann einfacher ist, während wir eben sowas Kompliziertes sind, so eine Mischung aus beidem da eben und haben da unsere Schwierigkeiten mit. Nicht?
Also Verlust von Spontanität heißt das.
So ist es, ja, genauso, genauso. Ja, und die Frage ist, wie hält man sich, das war zum Beispiel ein Grundproblem für Rana angesichts der heutigen Unübersichtlichkeit in der Philosophie, während früher gab es eben dann halt die eine scholastische Philosophie und dann war das für die Theologen klar, dass er sagt, wie erreiche ich eine zweite Naivität? Ich fange also mit der ersten Naivität an, dann werde ich aus der herausgeworfen und wie komme ich jetzt wieder zu einer zweiten Naivität, in der ich glauben kann? Jetzt glauben jetzt nicht in meinem Sinn hier mit dem Gesamtinterpretation von Fakten, sondern eben, dass ich eine Glaubensüberzeugung gewinnen kann, wo die Menschen, viele Menschen in der Mitte stecken bleiben in den Zweifeln, nachdem die eben in die Pubertät dahin gehören, so mit den Zweifeln, und dann kommen die dann nicht mehr raus.
Rana ist doch dann in die Mystik des Alltags gegangen. Ich glaube, da kommt zum
Beispiel. Das ist so ein Weg, wo es möglich ist. Also und
bei ihm,
ja. Da werden wir noch drüber reden müssen, auch über seine Mystik, nicht? Wo das kommt und ganz, ganz wahr, wie Sie sagen, ihm geht es um den Alltag, da gibt es ja auch ein Büchlein von ihm, kleine so alltägliche Dinge, wo er das extra anspricht und den Alltag überhaupt als Probe für die Echtheit einführt. Aber das würde allein nicht reichen, wenn ich mich nicht zugleich bemühe um ein tieferes Verstehen des Geglaubten. Weil das, wenn ich das in der richtigen Weise tue, also nicht bloß mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen, um es mal so auszudrücken, damit meine ich jetzt nichts Gefühliges, sondern meine eben so das Personale, dass das mit drin ist, führt das zu neuen Formen auch wieder der Vereinfachung und der Einfachheit, weil ich die dann nochmal durchkläre und durchschaue und kriege dann so ein Gespür dafür, was dahin gehört oder was nicht hingehört. Das nannten die Alten die Cognitio Connaturalis. Also bei Thomas kann man das nachlesen. Es gibt also zwei Weisen, wie man verstehen kann, was Keuschheit ist, sagt er. Entweder man denkt sich das so philosophisch sauber durch und was dahin gehört, oder man lebt selber. Und wenn man das selber lebt, hat man da von innen eine Verwandtschaft dazu und einen Sinn dafür. Das nennt er dann Cognitio Connaturalis. Also, dass ich von dort her aus dieser inneren Verwandtschaft damit da sehe, was dorthin gehört. Und das braucht es auch noch. Also, ich brauche einerseits geht es um die Dinge im Alltag, aber andererseits muss ich mir durchdenken, was mit dem Glauben passiert, was ist da zu verstehen. Und das ist in Zeiten einer solchen Pluralität wie heute eben sehr viel mühsamer und schwieriger als früher, wo es die Milieus gab. Nicht? Wo die Leute in ihrem Milieu saßen, das andere gar nicht kannten und nicht wussten. Und wo dann vieles geregelt war, als Ersatz für die Instinkte, wo das beim Hund von selber geht, nicht? Wenn das aber wegfällt, dann sitzt man da und sagt, ja, was soll ich machen? Der eine sagt so, der andere sagt so, wo soll das überhaupt hingehen? Und deswegen ist das so weit verbreitet zu sagen, jeder seine Wahrheit, wir kommen da nicht weiter oder so. Das, wovon ich jetzt eben geredet habe, ist auch schon eine transzendentale Erfahrung, denn das sind Erfahrungen mit Erfahrungen, von denen wir da geredet haben. Und das ist das, was also Husserl da eingeführt hat, dass er gesagt hat, also es kommt darauf an, ich muss hingucken, und das hat er in seinen Proseminaren geübt mit den Studenten, sagt bitte, was ihr da seht. Und zwar möglichst unvoreingenommen. Heidegger wird das dann zuspitzen und sagen, voraussetzungslos geht gar nicht, sondern ich muss immer destruierend denken. Daher kommt das beim Heidegger dann, weil wir ganz in ihrem Sinn, wir ja immer schon geprägt sind von Vorstellungen und Bildern, die müssen wir überhaupt erst wegräumen, den Müll, um das Neue zu sehen. Und das ist ja eine der großen Hilfen, die uns die Künstler leisten, dass sie nämlich so den Müll wegräumen und den Staub von der Brille wischen, sodass wir die Dinge wieder sehen, wie sie eigentlich neu sind. So sagt man sich ja, Rose, Rose oder Mond, Mond, alles völlig klar. Ne? Und wenn jetzt ein Künstler diese Begegnung, dann verwende ich immer den Ausdruck von Augustinus, der spricht davon, dass es eine Morgenerkenntnis gibt und eine Alltagserkenntnis. Und diese Cognitio Matutina, die Morgenerkenntnis, die haben die Engel. Also die sehen, während wir immer sagen, nichts Neues unter der Sonne und überall schon Staub drauf und so und alles schon da gewesen, nicht? Sind die Engel solche, die das sehen, als wäre es ganz frisch. Und dasselbe haben die Künstler. Das ist dann das zehntausendste Gedicht über den Mond und über die Rose. Aber wenn das Gedicht gelingt, ist die Rose wie aus Schöpferhänden neu da. Und das kann dann auch uns helfen, unsere Augen auch da wieder zu säubern, dass wir es auch in dieser Frische sehen können. Nicht, dass das auftaucht. Guardini hat da was Schönes auch darüber geschrieben, über das Wesen des Kunstwerks und so, wo es diesen Dienst leisten kann. Also das wäre nötig, man ist so daran gewöhnt an die Geschichten oder auch nicht. Wie entdecke ich diese einzige Form, die jetzt hier im Einzelnen vorliegt, dieses, dass das gesehen wird, während wir beim Begriff so tun, das ist die Schublade, wo es einfach reingesteckt wird. Während es hier drauf ankommt, ist in seiner Einzigkeit, in seiner Befremdlichkeit oder so zu sehen, die da hineingehört. Das ist also das, was zunächst mir hier gefordert wird. Also Unmittelbarkeit bei rezeptivem Realbezug. Rezeptiv kann man sagen, rezeptiv ist nicht passiv. Rezeptiv heißt, ich nehme auf, Medium. Das ist ja schon diese Bestimmung, dass das hier möglich ist. Und ich von dort her die Dinge sehe und jetzt gehören, der Kant hebt ab, eigentlich auf drei, der hat das nicht mit der Erfahrung so gemacht in der Sinn, sondern jetzt eben vom Husserl her, hebt eigentlich aber auf drei Erfahrungen mit der Erfahrung. Die erste Erfahrung ist, dass Kant sagt, bei allen Erfahrungen, die ich mache, ist ein Ich dabei. Also die Erfahrungen, so unterschiedlich wie sie sind, es sind alles meine. Sie sind alle begleitet von dem Gedanken Ich. Das ist also, er nennt das dann eine regulative Idee. Der Kant ist der Vernunft dafür zuständig. Also das Ich ist das eine. Dann auf der Objektseite, dem, wo mir was begegnet, auch da gibt es das Befremdlichste und Widersprüchlichste und Unvereinbarste und was weiß ich, alles Mögliche. Aber alles ist irgendwie, sind Aspekte, Teile, Seiten an etwas Ganzem. Und das Wort dafür nennt man dann Welt. Das ist also das Ich hat eine Welt und steht einer Welt gegenüber. Die Welt hat dann wieder Teilwelten, natürlich, da gibt es also eben, es gibt die Welt der Musik, es gibt die Welt des Moralischen, es gibt die Welt der Sexualität und es gibt die Welt x verschiedene Regionen und Dimensionen, aber Welt, also ich, Welt und dann sind die beiden nochmal aufeinander bezogen und das, von woher dieser Bezug jetzt auf die beiden kommt, das wird dann jetzt wieder mit einem Wort aus der Tradition dann Gott genannt. So dass ich also diese drei Grundworte habe, wo man sagen kann, die kommen eigentlich in aller großen Philosophie vor und da kreist das immer drum, um das Subjekt oder Ich, um die Welt und um Gott oder den Weltgrund oder eben den Abgrund, wo eben kein persönlicher Gott da ist oder sonst wie. Aber jedenfalls diese drei Punkte sind es. Also die Gesamtheit des Erfahrenden, der eine Erfahrende, die Gesamtheit des Erfahrenen, und nochmal dieses Bewusstsein, dass diese beiden aufeinander bezogen sind, aufeinander zugeordnet sind und was bedeuten. Und dass ich auf diesen Ursprung nochmal zurückgehe, den eben dann die religiöse Sprache Gott nennt. Offen gelassen erstmal, wie der zu denken ist, als Sache oder Idee oder Person oder so. Es ist dann alles später, habe ich erstmal diese drei Grundbegriffe. Rosenzweig wird das die drei Gebirge nennen des Denkens. Eben, das ist auch heute so, dass man das nicht mehr so sagen würde. Das hat man früher gesagt, als das eigentlich für alle der Namen war, sodass deswegen der Ausdruck Theologie geht ja auf Platon zurück und der hat ihn eingeführt, offen gelassen, ob er sagt, ein Gott, der Gott, die Götter oder das Göttliche, das macht er alles durcheinander, weil er nicht weiß, wie er es nun eigentlich machen soll. Und das nicht.
Auch in dieser Funktion, also zwischen Mensch und Welt und...
Ja, aber die Funktion gehört hin, also der Aristoteles wird dann sagen, die erste Philosophie hat zwei Aufgaben. Das eine ist die Frage, was sind die durchgängigen Strukturen? Davon haben wir eingangs geredet, Kategorien, Transzendentalien oder so. Da, das ist also die Ordnung der Welt, und das wird man dann später Ontologie nennen, als die erste Hälfte der Metaphysik. Und dann sagt der Aristoteles, die zweite Frage ist die, nach dem Woher und dem Prinzip dieser Geordnetheit und dieser Zusammenhänge. Denn das ist eine alte Einsicht, das Duo per se und Phi und Unum, also zwei Dinge können nicht aus sich selbst eins werden, sondern irgendwer hat die zusammengefügt, irgendwer hat dieses, von irgendwoher muss das Gesetz kommen, auch wenn die Leute sagen, das Ganze geht mit dem Urknall los, das ist ja alles schön und gut, aber erstmal muss was da sein, was knallt, aber vor allen Dingen, wo sind denn die Gesetze, nach denen da geknallt wird, nicht? Also danach muss man ja auch nochmal fragen. Dann habe ich also wenigstens die Doppelheit des Was und des Wie. Das Zeug, das da knallt und die Gesetze, nach denen es knallt. Das ist ja nicht identisch. Und da hat man damals, weil das wurde eben halt so genannt, haben die gesagt, und das ist mal das Göttliche oder Gott. Und das ist heute nicht mehr unsere Redeweise, völlig zugestimmt. Deswegen war das auch nur eine Information, so gebe ich das einfach weiter, dass man es dorthin immer gesagt hat, das sind die drei großen Grundthemen der Metaphysik. Und dann gibt es Leute, die führen alles auf das Ich zurück, dann gibt es die Leute, die führen alles auf die Welt zurück und es gibt die Leute, die führen alles auf Gott zurück. Manchmal kann man auch noch das eine oder andere miteinander identifizieren, man kann sagen, die Welt ist Gott oder Gott ist die Welt. Oder ich sage, das Ich ist Gott und Gott ist das Ich oder so ähnlich, gibt es ja auch. Nicht? Also ich habe an sich diese drei Bestimmungen und wie ich dann damit umgehe, da wird, kommt natürlich alles vor, wenn Sie in die Denkgeschichte gucken. Nicht? Das ist völlig klar. Bitte?
Weil zu Kant nochmal mit dem Gottesbild,
ja.
Also zwei Bemerkungen. Einmal in der theoretischen Erkenntnis, was wir jetzt hier besprechen, als metaphysische Idee, sagt er ja auch, dass die Vernunft für uns als Subjekt begrenzt ist.
Mhm.
Aber sie überschreitet sich eben in diesem Erkenntnis und da sie begrenzt ist, muss es auch eine, etwa als Einheit etwas geben, was in sich unbegrenzt ist.
So ist es.
Und nee. Das, ja. Und kommt es auch eine, ja. Dieser Einheitsbegriff, der geht dann auch wieder,
das taucht wieder auf.
Der andere Weg von Kant ist natürlich über die Moral.
Eben, dass er jetzt auf die Moral kommt und sagt, da erfahre ich das so unmittelbar und mache das zur Basis und das gefällt mir also gut am Kant, dass er das eben tatsächlich so macht und Levinas macht es nochmal genauso scharf in der Form. Die klassische Philosophie sagt, Philosophie heißt erstmal, ich schaue an und bilde Theorien. Ich mache mir Vorstellungen als Zuschauer, das haben wir schon geredet und wo ich der, einigermaßen der Überzeugung bin, dass das eine Reaktion auf die Dramatik der Welt, auf diese Fülle von Schmerz und Bedrohlichkeit kommt und die ganze Tragik und all dem, dass man von dort her sagt, wie der Nietzsche das eben sagt, der junge Nietzsche, dann, dass er sagt, die Welt ist nur als ästhetisches Phänomen zu rechtfertigen, dass er von dort her sagt, wenn ich in die Anschauung mich herausnehme, statt dass ich mich da selber verwickeln lasse in die Intrigen des Lebens, dann werde ich nur unglücklich. Und deswegen sagt eben der Pythagoras, die edelsten Leute sind die, die zuschauen. Und daher kommt dieser Vorrang der Theorie, der reicht ja bis in die Gegenwart noch hinein, dass man dabei bleibt zu sagen, das theoretische Leben, da gehört diese berühmte Geschichte hier, Jesus mit Maria und Magdalena, nicht? Martha, nicht? Die da anders eben redet, dass man sagt, die höhere Form ist die Theorie und Gott selber ist nach Aristoteles ja gerade die Noesis Noesios, nicht? Der ist der selbst fertig. Einfach. Und während wir zugleich auch noch also praktisch was zu tun haben. Und, das eben die, und dann kommt die Ethik hinterher. Also erstmal macht man die Metaphysik und die Philosophie und dann kommt ganz am Schluss auch nochmal die Ethik. Während es eben so Leute gibt, wie zum Beispiel eben Levinas, der sagt, nein, ich fange an mit der Ethik. Das Grundphänomen ist, ich bin herausgefordert von einer Situation. Von der Not eines Menschen, von der Anfrage eines Menschen. Das ist das Fundamentalste. Und dann muss ich Theorie haben im Dienst der richtigen Praxis. Während die Alten haben, nein, ich mache die richtige Praxis, damit ich hinterher die richtige Theorie habe. Nicht? Und das geht bis heute so, dass es Leute gibt, die sagen, also ich, zum Beispiel Gebet im Gegenüber zu Gott ist eine Sache für Anfänger. Wenn man vernünftig weit ist, dann macht man nur noch Kontemplation, klopft sich auf die Schulter und weiß, das ist die Schulter Gottes. Dann muss man nicht mehr Gott begegnen, sondern wir haben dann schon alles eins. Das ist ja heute große Mode, dass das so auftritt. Und dann wird gesagt, nein, so soll es gerade nicht gehen, sondern die Meditation dient dem Gebet. Dass ich mich Bescheid weiß, dass ich auf die Welt blicken kann und so, dass ich von dort her vernünftig beten kann. So in der ignatianischen Exerzitien, man meditiert dann eben eine Stunde und hinterher kommt dann nochmal eine Viertelstunde Gebet im Rückblick auf das, was man jetzt in der Kontemplation gewonnen hat. Und dann geht es eigentlich um dieses Gegenüber zum Göttlichen, zu Gott oder eben zu Jesus Christus. Das sind einfach zwei alternative Formen, nicht? Wie da das gesetzt wird. Also Erfahrung ist diese Situation, dass hier, ich mache also Einzelerfahrungen und ich mache Erfahrungen mit der Erfahrung und das wird jetzt hier eine transzendentale Erfahrung genannt und dann kann ich das an dem Punkt auch fortsetzen und jetzt den Kanche hereinbringen, dass ich nämlich sage, so, wenn ich mich jetzt besinne auf diese Muster, die ich da vorweg schon habe, dann kann ich damit ja schon mich einstellen auf die Wirklichkeit, der ich dann begegnen will. Und das hat man jetzt eben dem Paderaner da unterstellt, dass er sagt, wo bleibt denn bei dir die Geschichte? Du bestimmst ja hier dem lieben Gott vorweg, was der nur machen kann oder tun kann. Wenn du da sagst, du kannst erstmal nach den Bedingungen der Möglichkeit von was fragen und da guckst du gar nicht in die Geschichte, sondern du hast das alles schon a priori da und wo bleibt nun der Ernst der Geschichte? Und darauf ist eben zu sagen, so macht es der Paderaner gar nicht, sondern er sagt, erstmal trifft ihn natürlich das konkrete Ereignis. Er hat irgendwann von Jesus Christus was gehört, nämlich von seinen Eltern. Und in der so die Geschichten. Und dann fängt er an zu denken, was muss ich denn dazu denken, wenn ich das nun denken will? Was gehört damit hinein? Was ist mitzudenken? Und verlangt da auch, dass gedacht wird. Das Ganze müssen Sie ja sehen vor dem Hintergrund des späten Mittelalters. Ich hatte es schon öfter angesprochen, wo da die Theologen gesagt haben, Gott ist allmächtig. Das war überhaupt der Gedanke, die Macht, Allmacht. Und haben gesagt, wenn er allmächtig ist, dann ist er weit über unsere Vernunft hinaus. Wir können ihm doch keine Vorschriften machen. Das heißt, wir wissen gar nicht, was das heißt, wenn der sagt, wir sollen lieben, weil wir gar nicht wissen, was der sich unter Liebe vorstellt. Der könnte ja genauso gut von uns verlangen, dass wir hassen. Denn er ist ja Gott. Und haben also gesagt, es gibt eben einen absoluten Willen Gottes und da wissen wir gar nicht, was da los ist. Und dann gibt es eben nochmal einen konkreten Willen Gottes, den er dann in der Offenbarung ausdrückt. Und wenn ich das aber so entwerfe, dann können Sie gut verstehen, dass dann die Menschen sagen, ja, wie soll dann Gott mir überhaupt noch was helfen bei Problemlösungen, wenn da alles Mögliche kommen kann. Und deswegen steht dann diese Formel am Beginn der Neuzeit, wir müssen so leben, als ob es Gott nicht gäbe. Wir müssen ein Völkerrecht entwerfen, wir müssen eine Ethik entwerfen, die sich nicht auf den Willen Gottes bezieht, weil man nicht weiß, was Gott alles einfallen kann, nach der Meinung der Theologen da, nicht? Sondern wir müssen das mit unserer Vernunft jetzt machen. Und das ist dann dieser neue Einschnitt, der da kommt. Das heißt, wir müssen darauf zurückgehen und das Ganze hat sich natürlich enorm dadurch verschärft, dass jetzt im Christentum es zu einer Spaltung kam und die sich gegenseitig nochmal umgebracht haben. Und Europa da im Blut und Tränen ersoff. Das muss man einfach sehen, was dort war, wie sie sich gegenseitig abgeschlachtet haben. Und da blieb dann nichts anderes übrig, als die Religion zu privatisieren.
Das von der Stimmung ist ja heute wieder da, wenn man da mit diesem islamischen Staat
schon. Ja, genau so. So ist es. Da haben wir denselben Punkt, dass man sagt, das geht so nicht. Und hier war es wirklich, also jetzt dieses Christentum, dass die im Namen, dass sie sich gegenseitig da umbrachten, dass man sagt, was will man machen? Und dann kam die Lösung, der einzelne Fürst, der kann bestimmen, welcher Religion er angehört und er muss nur seine Untertanen auswandern lassen, wenn die eine andere Religion haben wollen. Und dann kommen die bürgerlichen Revolutionen und jetzt sind wir alle Fürsten und dann sagt man eben, die Religion ist Privatsache. Während klassischerweise natürlich Religion keine Privatsache ist, abgesehen davon, dass ja privat, das hatten wir auch schon wiederholt gehabt, im Lateinischen beraubt heißt, nicht? Weil der eigentliche Mensch auch die Politik mit einschließt, dass man sagt, das lassen wir weg, Privatsache, während in Wirklichkeit natürlich Gott für alles zuständig ist. In sehr vielen Religionen ist es dann so, dass der oberste Gott nicht dauernd behelligt wird, sondern da macht dann einmal im Jahr der Kaiser nur sein Opfer, weil man kann nicht den hohen Herrn da dauernd behelligen. Dafür haben die Katholiken dann ihren heiligen Antonius oder sowas, nicht? Wenn da der Schlüssel wieder weg ist. Also, dass man das irgendwie so unterbringt. Aber eben nicht der liebe Gott selber. Also da kann man nochmal gucken, für wen ich was da einsetze. Aber das Ganze ist unter Gottes Segen zu stellen. Und das fehlt, und damit ist natürlich das westliche Religionsverständnis heute schon einigermaßen kopiert. Nicht? Da ist schon eine ganze Menge weggeschnitten, die eigentlich klassischerweise dazugehören würde, wenn man das richtig sähe und das nehme. Was jetzt hier hineinkommt, auf welche Erfahrung geht es denn nun entscheidend hinaus? Ich hatte also die drei genannt, selbst, Gott, Welt. Das, worauf nur der Heidegger so stark abhebt, wie mir der Rana auch studiert hat, das ist, dass er sagt, das Ereignis und die Erfahrung aller Erfahrungen ist die Tatsache, dass es gibt. Dass es gibt. Dass überhaupt was ist und nicht nichts. Warum ist überhaupt etwas und nicht nichts? Und dann hat dieser Heidegger, dieser wilden und antichristlichen, jemals antikatholischen Jahre, dann eben gesagt, die Christen fragen hier nicht wirklich, weil die ja sagen, kein Problem, das hat der Gott gemacht und Gott, den gab es immer, das ist kein Problem, da muss man nicht immer nachdenken. Deswegen hat er in einem berühmten Satz gesagt, wenn er glauben könnte, würde er die philosophische Werkstatt schließen. Weil er sagt, die Philosophie fragt nach den Gründen und nach den Ursachen und versucht das zu erschließen, was da eigentlich gemeint ist. Und die Christen sagen schon, das wissen wir schon, das hat der liebe Gott gemacht. Und der liebe Gott, da muss man nicht mehr fragen, denn der ist von immer schon da gewesen, das ist nichts Besonderes, der kann gar nichts anderes als immer da sein. So hat er gemeint. Nicht? Und, sagt er, und deswegen sagt er, Philosophie hat zu fragen und der Glaube hat immer schon die Antworten fraglos. Das war so seine Vorstellung, bis er das wieder vernünftiger gesehen hat.
Also ob man jetzt fragt oder nicht.
Ja, eben.
Das ist ja die Einstellung dazu, dass man das trotzdem noch...
Ich meine doch, so finde ich. Ich meine auch, die Frage ist eben eigentlich nicht eine Frage des Beherrschenwollens. Das ist das, wie er es aber auslegt und sagt, das hat er von Nietzsche gelernt, wo wir auch dauernd mit dem Willen zur Macht zu tun kriegen. Dass er sagt, die Menschen wollen wissen... So wird es ja dann in der Neuzeit auch gesagt, von den englischen Autoren vor allen Dingen, eine Sache kennen heißt, wissen, was man mit ihr macht, wenn man sie in die Hand kriegt. Spemann zitiert das immer wieder von den Leuten von Hobbes und von Hume oder so. Also etwas kennen heißt wissen, was man damit anfängt, wenn man sie in die Hand kriegt. Und diese Vorstellung, wenn ich in diesem Sinn sage, ich frage, dann gehört das eben nicht hin. Und deswegen, ich habe auch meinen Studenten eben immer gesagt, nein, man fragt noch ganz anders. Zum Beispiel, wenn eben Maria zu Elisabeth kommt und Elisabeth fragt, wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Dann ist die nicht dabei aus, um hierher irgendwelche alte technische Fortschritte zu machen, sondern die versucht nur einfach einzuholen, ja, darf denn das überhaupt wahr sein? Und wieso kommt sowas zu mir? Nicht? Also, dass das auftaucht, das ist eine ganz andere Weise, die da gefragt wird. Aber die kommt erstmal bei diesem mittleren Heidegger nicht vor. Später entdeckt er die wieder. Dann gibt es dann seine Trakel-Interpretationen und so weiter, wo er das also bei den Dichtern dann anknüpft. Genau in diesem Sinne ist die Frage der Bewunderung und der Verwunderung oder so, dass man das von dort her verstehen will. Aber dieser Kern, dass es um das Sein geht und dass wir das zu wenig sehen, das finde ich ist richtig, dass er das anspricht. Und das ist ja vor allen Dingen das Thema seiner Kunsttheorie. Wir haben vor Jahren auch mal miteinander hier gelesen, dieses Reklamheftchen mit dem vom Ursprung des Kunstwerks, das ganz zentral ist für Heidegger, wo er sagt, die Kunst ist dafür da, uns dieses Wunder des Es gibt neu zu zeigen. Denn wir gucken nicht auf das, sondern sind immer schon gleich von dem Was fasziniert. Also wenn der Morgen, wenn das Licht angeht oder einschaltet oder so, dann guckt man gleich auf das, was da zu sehen ist, anstatt sich erstmal darüber zu wundern, dass überhaupt was zu sehen ist. Und dieses das leisten vor allen Dingen die Kunstwerke und die Künstler, dass sie auch den Normalmenschen auf diese Frage bringen, dieses Wunder des Das, das dem Wunder des Was vorausliegt. Und das deswegen so rasch übersprungen wird, man könnte es auch so ausdrücken, das Erscheinen wird übersehen, weil man gleich so fasziniert ist vom Erscheinenden. Das ist auch immer so etwas pathetisch, das ist die Selbstlosigkeit des Lichts. Das Licht kann man nicht sehen, aber im Licht sieht man die anderen Dinge. Und anstatt dem Licht dankbar zu sein, dass es mich die Dinge sehen lässt, kümmere ich mich nur um die Dinge und das Licht wird vergessen. Und dann müsste man eigentlich jetzt eine Wende machen und nochmal grundsätzlich also sich beim Licht bedanken oder beim Herrn des Lichtes oder wie man es formuliert, dass man überhaupt was zu sehen kriegt. Und das ist also dann die Leistung der Kunst, die nochmal hingehört. Wenn ich aber jetzt vom Es gibt rede, bin ich schon einen wesentlichen Schritt weiter, nämlich bei dem Punkt, der hier mit hineingehört, die Geschichtlichkeit. Für die alten Griechen war die Welt schon immer da. Das war nichts Neues. Und in der Welt begegnen natürlich alle möglichen Dinge, aber die gehen auch wieder unter. Die verschwinden wieder, die Blätter fallen jedes Jahr runter. Und wie die Blätter an den Bäumen, so ist das Menschengeschlecht, steht es beim Homer, nicht? Dass das also nochmal da hineingehört. Da verschwinden wir, was bleibt, ist die Welt und die ist halt immer da. Während, wenn jetzt hier gesagt wird, das Ganze führt nochmal zurück auf einen Schöpfer, auf ein Woher, dann zeigt sich, dass die Welt selber geschichtlich ist. Das heißt in einem ersten Schritt, dass sie zeithaft ist. Nun ist bei Zeit, denken wir alle, ich glaube, wenn ich Sie frage, was fällt Ihnen als erstes ein, wenn ich sage Wort Zeit, glaube ich, dass die meisten von Ihnen sagen werden, sie vergeht. Ich sage, das stimmt, leider fällt mir das auch mal zuerst ein, aber im zweiten Moment fällt mir schon ein, dass die Zeit erst vergehen kann, wenn sie vorher auf mich zugekommen ist. Das heißt, das Erste ist nicht, dass die Zeit vergeht, sondern das Erste ist, dass sie mir überhaupt geschenkt wird. Denn ich kann sie nicht machen, ich kann mein Leben nicht verlängern, ich kann mir keinen Moment selber was geben oder so. Sondern so wie Paulus schreibt, dass wir die Zeit der Gnade ausnutzen sollen, behaupte ich, jede Zeit ist Zeit der Gnade. Weil sie mir nur gegeben werden kann und dann ist es natürlich meine Sache, wofür ich sie dann nehme. Wofür ich sie mir dann nehme, für jemanden oder etwas. Sie nehmen sich jetzt die Zeit und schenken sie mir hier, indem sie mir dazuhören, was ich da so denke, was ich meine, was man da sagen sollte oder so. Also Zeit ist von dort her hier dieses Element, das Geschichte hineinkommt. Im ersten Schritt also, Zeit ist etwas, was einen Anfang hat. Jetzt sollte man auch nicht zu schnell sagen, dass zu jedem Anfang auch ein Ende gehört. Das haben wir uns so angewöhnt, weil alles Mögliche endet. Und heute auch die meisten Philosophen meinen heute, mit dem Tod ist alles aus und reden selbstverständlich vom Ende. Die Frage ist, ob das stimmt. Es gibt einen Anfang, aber ob es von allem ein Ende gibt, steht auf einem anderen Blatt. Nun haben die Leute schon über den Anfang nicht nachgedacht. Also, dass die Menschen anfangen, wird philosophisch eigentlich auf breiterer Basis erst seit Hannah Arendt gedacht. Die hat das genannt Gebürtigkeit. Dass die Geburt dahin gehört und zitiert ein Augustinus-Wort, der sagt, damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen. Auch Guardini nennt die Freiheit Anfangskraft. Dass dieser Gedanke dorthin gehört. Ich behaupte, dass das damit zusammenhängt, dass eben die meisten Philosophen Männer waren und dass die den Gedanken verdrängt haben, dass sie angefangen haben als ein schmutziges, blutiges Bündel zwischen den Beinen einer Frau. Das hat denen nicht gefallen. Also reden die halt lieber vom Tod. Nicht? Und jetzt kommt also von über Heidegger übrigens her, bei Hannah Arendt, also diese Wichtigkeit der Gebürtigkeit. Der Mensch ist der geboren wird. Ein Anfang. Und jetzt ist die Frage, sowohl bei den Engeln wie bei den Menschen, ob die wirklich aufhören. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum wir anständig mit uns umgehen sollen. Weil wir uns eine Ewigkeit auszuhalten haben. Und wenn wir uns da vorher also miteinander so verkracht haben, also jeder mit sich, dann wird das eine erbärmliche Ewigkeit. Nicht? Das muss man sich also überlegen dazu, dass das damit hineingehört. Also man fängt an, das ist das Allererste, man fängt an. Und dann ist natürlich so, dass in dem Moment, wo ich angefangen habe, der Mensch sofort einer ist, der nach vorne blickt. Ich mache einen Schritt, ich mache die Tür auf und dann hoffe ich, dass er draußen, das heißt, das denke ich gar nicht dran, weil ich das so verinnerlich habe, dass er ein Pflaster sein wird und nicht auf einmal ein Abgrund oder so Geschichten. Nicht? Also man greift immer schon aus auf den nächsten Punkt, bei jedem Schritt oder bei all dem. Die Gegenwart verschwindet eigentlich, indem ich aus dieser Vergangenheit in die zu. Niemand sagt was, wir haben doch irgendwann Pause. Also machen wir es jetzt, denn sonst wird man nämlich doch zu müde und dann hören Sie mal richtig nicht mehr zu. Machen wir jetzt eine Pause. Pardon. Ja, und wenn Sie so nett sind, machen Sie das Fenster auf, dass wir wieder Sauerstoff reinkriegen. Ich mache einen Kaffee. Das wäre das.